Ja, herzlich willkommen zum nächsten Talk. Ich beschäftige mich heute und erzähle euch heute was ein bisschen über Panoramax. Das Thema ist Street View selber hosten. Damit ihr mal seht, was es eigentlich ist und so. Also Street View kennt ja so ziemlich jeder und Panoramax, man erkennt gewisse Ähnlichkeiten. Und genau darüber soll es gehen, wie man sowas selber hostet. Dazu gibt es noch eine App oder mehrere Apps. Man kann es in unterschiedlichen Sachen betrachten. Genau. Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass es gerade keine freie Verfügbarkeit von Street View-Daten gibt. Google ist natürlich der Konzern. Der hat seine Rechte. Es ist so gut wie alles verboten, was man damit machen kann. Also wir als OpenStreetMap-Community dürfen die Fotos nicht nutzen. Wir dürfen da keine Daten entnehmen. Wenn man es benutzt als Privatperson, dann ist das auch sehr restriktiv. Eigentlich kann man es nur angucken, so heimlich oder und sagen, ja, ich aber nicht wirklich benutzen. Die Alternative ist Mapillary. Mapillary war mal ein Startup vor einigen Jahren, die genauso angefangen sind. Wir wollen jetzt einfach mal Bilder hosten. Die haben dann auch ein paar Jahre Wagen hier einständig so gefundet und so weiter. Aber nach irgendwelchen Zeit sind sie dann bei Meta untergekommen. Also der Meta-Konzern hat die einfach gekauft. Die sind jetzt Teil von Meta. Meta benutzt die auch für ihre eigenen Projekte intern. Wir aus der Zeit am Anfang, da haben wir recht gute Kontakte zu denen gehabt. Also die Entwickler und so, die waren öfters bei uns auf den Konferenzen. Und da haben wir schon sehr früh die Erlaubnis gehabt, Mapillary-Bilder zu benutzen. Weil die haben auch die Idee gehabt, dass das die Crowdsourced. Also jeder kann dabei beitragen über Handykamera oder irgendwelche Action-Cams. Das waren dann auch vor allem viele OpenStreetMapler, die da beigetragen hat und die Fotos gemacht hat. Und im Gegenzug haben wir halt die Erlaubnis bekommen, die Fotos zu nutzen. Deswegen sind die in den ganzen Tools auch eingebettet. Wir benutzen die auch recht viel. Aber seit dieser Meta-Übernahme sagt man eigentlich wollen wir es nicht mehr. Genau. Und jetzt die Konsequenz daraus, wenn es andere nicht gibt, dann muss man es selber machen. Genau, wie kommen wir eigentlich zu diesen Aufnahmen? Es gibt immer, du brauchst ein Stück Hardware, das ist ein Handy oder eine Kamera, so eine 360-Grad-Kamera. So Insta, GoPro sind da so Beispiele. Dann musst du die irgendwie ans montieren, am Auto, meistens halt in der Frontscheibe. Oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, irgendwie am Fahrrad festmachen, am Roller, irgendwie am Roller, am Auto, irgendwie am Auto. Wir brauchen immer ein GPS-Signal, also eine GPS-Spur des Fotos. Das ist recht wichtig, weil es muss ja geolokiert sein, das Foto. Und natürlich genug Akku und halt eine große Speicherkarte. Der Workflow ist dann immer so, wir machen Intervallaufnahmen. Das ist unterschiedlich, je nachdem, also wenn du läufst, also zu Fuß bist, dann brauchst du natürlich nicht so viele Fotos pro Sekunde machen. Beim Autofahren sind so alle 2 Sekunden, bietet sich's an. Sind so, entsprechend beim Fahrrad nicht ganz so viele, also da kommst du mit 3, 4, 5, 6 Sekunden, je nachdem, wie viele Aufnahmen du haben willst, zurecht. Wenn die Kamera selbst kein GPS-Signal aufzeichnet, kannst du das natürlich auch ein externes Gerät machen. Dann musst du nur sehen, dass du das zeitsynchron kriegst. Also irgendwie sorgen, dass die Fotos zeitsynchron mit deinem GPS-Signal sind. Ansonsten, dann hast du ja meistens so eine Serie von Fotos. Die guckt man sich häufig vorher an, nimmt irgendwelche schlechten Fotos raus. Und wir sagen dann mal zu so einer Sequenz oder eine Collections und dann laden wir die hoch. Genau, was dazu kommt, ist immer vom Dienst immer das Blurring, also Gesichter und Kennzeichnen rausblurren. unsichtbar machen oder verschwommen machen. Genau. Grundsätzlich die Hardware, was gibt es da? Im Grunde halt auf der linken Seite so ein Handy oder so eine Art Actioncam. Oder auch Dashcams gibt es ja inzwischen auch so. Bei den Handys gibt es einmal von Panoramax, vom Projekt selbst, eine App. Die ist ähnlich auch wie die damals von Mapillary. Du machst sie an, sagst, ich will Fotos machen. Da kannst du die Zeit noch einstellen, ein paar Parameter. Aber im Grunde sagst du, starten und dann macht er Fotos. Wenn du die gemacht hast, kannst du nochmal durchgehen. Also die Serie der Fotos angucken und dann einfach per Upload hochladen. Die Sache mit dem Original Panoramax Handy App ist gerade, dass sie seit Mai 2026 nicht mehr weiterentwickelt wird, weil sie haben leider keinen Entwickler mehr. Ist zwar ein Open Source Projekt, aber zurzeit arbeitet da keiner dran. Es gibt eine Alternative, die heißt Baba. Die hat nämlich einen aktiven Entwickler. Und es sieht so aus, als wenn das jetzt in Zukunft die offizielle App wird. Genau, das ist nochmal so ein Bild-Upload in Panoramax. Bilder hochladen. Dann kann man noch ein paar Sachen einstellen, wie womit habe ich das aufgenommen? Also zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist dann natürlich per CLI. Es gibt so ein Skript oder sogar ein kompiliertes. Da kann man halt, wenn man viele Fotos macht, hat man meistens so ein automatisiert so ein Workflow. Ne? Also du machst ein Upload-Verzeichnis, dann hast du irgendwelche Skripte, die gucken und die das irgendwie automatisieren, damit du diese Sachen nicht händisch machen musst. Das geht also auch. Genau, und eigentlich wollen wir ja 360-Grad-Fotos. Also diese Handy-Fotos sind ganz nett und schön, aber um dieses Street-View-Erlebnis zu bekommen, brauchst du natürlich 360-Grad-Fotos. Und derzeit sind die Modelle, die bevorzugt werden in der Community, einmal die GoPro Max, die ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Die GoPro Max 2, die ist jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, glaube ich, alt. Die hat eine etwas höhere Auflösung, ist halt neuer, hat einen etwas schnelleren Prozessor. Dann gibt es noch die Kandu Qcam 3 Ultra, ist eher so eine unbekannte Kamera. Die ist aber ganz oder war lange Zeit beliebt, weil die recht hochauflösende Bilder gemacht hat. Und die Firma kommt eigentlich aus diesem professionellen 360-Grad, ganz Video-Kramzeug. Die haben aber auch eine Consumer-App, also die kostet auch so, glaube ich, 500 Euro. Und dann gibt es noch die Insta360, das ist ja so eine eher beliebte Kamera, wobei bei der ist das Problem, die hat keine GPS-Aufzeichnung. Das heißt, da hat man immer den Trouble oder den Zusatzaufwand. Man muss irgendein GPS-Signal mit aufzeichnen und das dann synchronisieren. Also die anderen drei Kameras zeichnen das Signal direkt auf. Genau, die Montage. Also wir sehen da, auf dem Fahrrad ist es sehr beliebt, auf dem Helm. Bedeutet aber ein bisschen, dass man darauf achtet, dass man nicht ständig links und rechts guckt. Das macht nachher bei der Nachbearbeitung erstmal mehr Arbeit, weil man soll oder will schon die Position immer gleich ausgeben, also dass du nach vorne guckst. Wenn du nämlich nach links guckst, dann muss das nachher, also man kann das in dem Programm dann korrigieren. An der Windschutzscheibe ist klar, kennt ja jeder, muss man vielleicht nur ein bisschen höher hängen oder so, also nicht damals, wo die Leute immer ihr Handy haben, sondern möglichst oben. Das gibt schönere Fotos. Etwas besser ist dann diese Montage am Fahrrad per Stativ. Da hat man das Problem halt mit diesem Richtungswechsel nicht. Da gibt es ganz nette Ideen, also hier ist einmal auf dem Vordergepäckträger. Viele haben es auch hinten drauf. Genau. Alternativ gibt es natürlich dann auch Leute, die sich aus 2D, das ist auch ein älteres Foto, einfach so eine Art 360 Grad machen, indem sie von verschiedenen Blickwinkeln mehrere Kameras machen. Oder so eine etwas größere Kamera auf dem Helm trägt. Das geht auch. Ich kann dann ja auch nochmal ein paar Live-Dinge zeigen. Also das ist jetzt direkt in Panoramax. Und also man sieht noch. Und genau, das ist jemand, der es auf dem Helm hat. Genau. Und wie üblich kann man vor, zurück, zur Seite und so weiter. Dann, hier ist nochmal ein Foto. Das ist auch auf dem Fahrrad. Er hat es aber im Rucksack. Also das ist meistens eine Grundplatte. Und da befestigst du so ein Stativ. Das habe ich mir auch gebaut. Ist etwas wackeliger. Also die Stativ so dran zu kriegen am Rucksack, den Rucksack so fest am Körper zu binden, dass es alles nicht so wackelständig und so, weil du willst die Kamera auch möglichst hoch haben. Und dann ist es teilweise schon etwas wackeliges Sache. Aber man sieht ja, das Foto ist eigentlich ganz gelungen. Ja. Das hier ist nochmal ein Foto, das ist jetzt noch von Mapillary. Da gibt es nämlich ja auch hier auf dem Fahrrad. Und der User, der nennt sich auch Radnetz. Der hat in Deutschland ein Gebiet das komplette Radnetz abgefahren in der Art und die Fotos gemacht. Also das sind mehrere hundert Kilometer. Genau. Hier ist mal ein Beispiel, jetzt wieder im Panoramax mit dem Auto. Da ist es immer sehr beliebt, hier so ein mit drei Magneten und dann so eine Stange auf 2,50 Meter. Das ist so die maximale Höhe, die in Deutschland erlaubt ist oder akzeptiert ist. Warum er den Arm da draußen hat, habe ich ihm gefragt. Ich hatte zuerst gedacht, er hatte so einen Stick in der Hand oder so. Aber er hat es halt hier am Auto gemacht. Und er sagte, er wüsste nicht, warum er einen Arm damals draußen gehabt hat. Also vielleicht war es warm oder keine Ahnung. Genau, dann es gibt einen User in Bielefeld, das ist jetzt auch noch in Mapillary, der ist so Bielefeld so abgefahren. Also ich habe hier einen Filter auf den User und man sieht alles, wo so grün ist, sind halt Fotos. Und der macht das mit dem Roller. Und zwar hat er sich so ein Dreibein-Stativ hinten auf dem Roller gebaut. Kann man ja hier auch so ein bisschen im Schatten sehen. Ne? Und macht dann entsprechend auch die Fotos. Ah ja, genau. Genau. Also wir haben jetzt die Fotos und was machen wir damit? Also Panoramax ist eine Software, die ist in Frankreich entstanden, die ist gefördert worden vom IGN. Das ist eine französische Forschungseinrichtung. Und die wollten definitiv irgendwas Freies haben, also Open Source, weil in Frankreich sind die schon sehr, sag ich mal, weiter, was in Bezug Open Source angeht und die kriegen da entsprechend mehr Förderung. Das Ganze ist self-hosted. Die Idee ist halt, dass es föderiert ist. Also wir machen keine große Instanz, so wie Google oder Mapillary, weil Mapillary ist zum Beispiel an den Kosten des Speicherns, das haben sie immer nicht mehr bezahlen können. Also die Einnahmen haben sich nicht gedeckt mit den Ausgaben, die sie dafür hatten. Und deswegen ist das Ganze föderiert, ist Open Source unter MIT-Lizenz und beim Hochladen erkennt man an, dass die Bilder natürlich dann auch unter einer CC BY-Lizenz ist, damit wir die im OpenStreetMap-Projekt benutzen können. Also wir leiten halt da Daten ab. Genau, dieses Ganze ist ja föderiert und das Ganze läuft darüber, es gibt einen Metakatalog unter API Panoramax XYZ. Jede Instanz meldet sich da an oder sagt hier, ich würde gerne mitföderieren. Und die organisieren das dann, diesen Mix. Also du bist auf einer Webseite und kannst dann alle anderen Instanzen mitsehen. Also es gibt halt diese Original von IGN Frankreich. Das ist die Instanz beschränkt auf Frankreich. Das ist nicht beschränkt im Sinne von, dass man das nicht kann. Also man kann auch aus Deutschland da Bilder hochladen. Nur sie haben darum gebeten, es nicht zu machen, weil die Speicherkosten laufen ihnen gerade aus dem Ruder. Also ich zeige nachher auch nochmal, was die an Hardware haben. Aber genau, also vor 2 Monaten haben sie gesagt, hier, vor allem liebe Deutsche, hört mal auf, Bilder hochzuladen. Wir können es nicht mehr machen. Dann gibt es noch eine Testinstanz, OSM France. Das betreibt das OpenStreetMap-Projekt selber, aber das ist nur eine reine Testinstanz. Und dann gibt es halt welche in Taiwan und so weiter, insgesamt gerade 14 Instanzen. Aber wir sind weit davon weg, weltweiten Instanzen zu haben. Genau. Und eine Instanz ist jetzt, die habe ich halt für Dortmund aufgesetzt, für Dortmund und Bochum, um das Ganze mal auszuprobieren. Also wie funktioniert das einfach so, weil da hieß es ja, das kann man ja selbst hosten und da wollte ich einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Genau, der Stack ist also so ein klassischer, wir haben so ein bisschen Python, wir haben Postgres, PostGIS, das ist dieses Zusatzfeatures, damit du Geo machen kannst in Postgres. Wir haben so einen Picture Worker und halt einen Webviewer mit ein paar Clients. Das Ganze hält sich an Standards. Da haben sie gedacht, Standards, die eh in der Geo-Bereich offen und da sind, werden auch benutzt. Genau. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Instanz. Ich fand das recht attraktiv, weil das hieß hier, du musst nur diesen Docker Compose ausführen und dann läuft's. Deswegen habe ich das mal versucht am Wochenende. Und im Grunde ist es auch so. Also du machst einen Compose ab, so, ne? Und mit einigen Hakeleien so, weil ich habe das Ganze erstmal auf dem Mac versucht. Da war es jetzt nicht hundertprozentig, hat das funktioniert. Aber auf dem Linux-Server hat es einfach so gestartet und die Sachen liefen. Automatisch, was man mit drin hat, ist die Auth-Identifizierung. So habe ich es auf jeden Fall gemacht. Also man kann einfach Keycloak nutzen als User-Verwaltung. Aber dann hat man ja wieder das Problem, man hat User-Daten, E-Mail-Adressen, Datenschutz und all dieses Zeug. Dann habe ich gedacht, ach, das will ich gar nicht. Ich benutze einfach die OSM-Login. Das heißt, die meisten OSMler oder alle OSMler haben ja ein Login. Und man loggt sich einfach über die Webseite ein und ich kriege dann nur, oder mein Server, die Nachricht, ja, ist der User und ich habe keine Daten von dem. Genau. Dann werden noch so ein Prozess gestartet für den Upload und der Viewer hat auch einen Prozess. Und der Blur-Server, das ist optional. Also es gibt auch einen Docker für einen Blur-Server. Das Problem ist, man braucht da so eine Grafikkarte, so eine recht inzwischen teure Grafikkarte. Die habe ich nicht. Vor allem mein Server hat die nicht. Die Alternative ist bei mir derzeit auch, die Franzosen bieten einen Server, an dem man benutzen darf. Also die sagen, wir haben da so einen Server mit 2 Grafikkarten, der ist gerade nicht ausgelastet, ihr könnt ihn einfach mitbenutzen. Deswegen, das mache ich auch. So, jetzt zur Realität. Worauf kommt es an? Also das ist Storage. Das ist das Problem. Die 360-Grad-Bilder, die brauchen recht viel Platz. Und wenn man sich dann die Server jetzt inzwischen anguckt, dann sieht man diese Serverkosten, das wird ja immer teurer und so. Wir hatten mal die Idee vor 2 Jahren, wir machen mal für Deutschland so eine Instanz auf. Und dann wurde auch ein Projekt initiiert oder überlegt, was braucht man denn dafür? Und dann kamen wir schnell an Kosten so professionell gehostet von 50.000 bis 100.000 Euro. Und das muss man einfach sehen, Storage ist, deswegen mache ich auch nur Bochum und Dortmund, weil ich denke, das kann ich noch handeln, aber viel mehr kann ich nicht handeln. Daneben hat man natürlich neben den Originalbildern noch die Sache mit den Backups. Also sowohl die Datenbank wie auch die Bilder will man natürlich noch ein Backup haben, weil wenn Leute das Arbeit machen, hochladen, wäre es natürlich schade, wenn dein Storage kaputt geht. Genau. Und von Server-Hardware braucht man einmal eine eine SSD dazu, das ist für die Datenbank, damit es einigermaßen die Queries schnell laufen. Und natürlich normaler HDD-Speicher für die Bilder. Genau, jetzt komme ich mal zu den Setups. Also ich habe das Ganze auf so einen Meet-Server. Das ist so ein Intel 2,4 GHz, 16 GB RAM. Das ist gar nicht so wichtig. 4x6 Terabyte Harddisk und eine 500 MB SSD. Also sind irgendwie Kosten, weiß ich nicht, so zwischen 30 Euro, 35 Euro im Monat. Dann gibt es noch in Fulda eine. Die haben es noch kleiner gemacht. Die haben auf so einem Hetzner gescherten Ding. Zwei CPUs, 4 Gigabit RAM, 40 Gigabit Disk. Einfach beschränkt auf 20 Terabyte. Bei denen kostet das wohl der Traffic unbegrenzt zu viel oder so. Plus 1 Terabyte Storage Box, weil die ist nämlich recht günstig. Die kriegt man, glaube ich, für 1,99. Also da sind die Kosten nämlich entsprechend geringer. Genau, die große französische Instanz, die haben etwas mehr. Wobei, um Kosten zu sparen, haben die sich eigentlich alles gebraucht gekauft. Also im Groß, genau, außer die SSDs und die NVMe-Karten haben die eigentlich alles gebraucht gekauft. Vor allem die Disk haben sie auch bei eBay Kleinanzeigen zusammengesucht. Und konnten damit recht günstig steigen. Ich glaube, die haben vor ein paar Jahren noch für ein gesamtes Setup 3.500 Euro oder so bezahlt. Kostet inzwischen aber natürlich viel mehr. So, was sind jetzt die Fallstricke? Also einmal beim Aufnehmen. Du hast diesen GPS-Drift, das heißt in engen Schluchten oder im Wald, wenn es bewaldet ist, hast du einfach das Problem, dass der GPS-Signal nicht gut ist. Also deswegen macht man auch in Wäldern eigentlich lieber in Zeiten, wo es nicht bewaldet ist. Genau. Dann hast du Licht und Reflexion. Das habt ihr ja vielleicht manchmal gesehen. Bei einer 360-Grad-Aufnahme ist halt doof. Du hast immer die Sonne, wenn die Sonne da ist im Bild. Ne? Da muss man ein bisschen gucken, ob die Kamera das gut kann. Diesen Nadir-Patch, das ist dieses eigentlich der meistens so ein Kreis über dem Menschen oder so, der das Foto gemacht hat. Also bei den Bildern habt ihr ja gesehen, die haben das alle nicht gemacht. Da siehst du einfach das, was du halt siehst, ne? Den Helm und das Fahrrad und so weiter. Wenn man das nicht haben möchte, also wenn du nicht mit auf dem Bild sein willst, dann kann man technisch wie so eine Überlagerung, so einen Kreis reinmachen. Das ist aber sehr aufwendig. Also ich habe da noch keine gute Software gefunden. Ich habe da auch versucht mal einen Abend. Das ist gar nicht so leicht, das ist gar nicht so trivial. Also es gibt noch keine gute Lösung. Also habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Und natürlich, du hast immer das Problem mit Akku und der Datenmenge. Genau. Das Thema ist gerade in der Community sehr gefragt, weil die Leute haben eigentlich die Kameras und würden gerne was machen. Nur leider haben wir keine Instanzen. Was jetzt wächst, ist diese ganze Integration in das OpenStreetMap-Universum. Also die ersten Map Complete oder die AED Map zeigen jetzt schon Panoramax-Bilder an. Und natürlich kann man, weil es Open Source ist, sich beteiligen. Da ist Teilnehmer gerne gesehen. Genau, das war's noch. Also das sind die Links. Panoramax FR ist die Hauptinstanz. Unter Docs findet man alle möglichen Informationen. Da ist auch wirklich eine Anleitung, How-to, wie ich meine Instanz hochfahre. Auf GitLab liegt der Source Code und es gibt noch ein Forum und das war auch ein bisschen, das ist grundsätzlich in Französisch, das Forum. Das hat auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen dafür gesorgt, dass sie nicht so richtig Mitarbeit weltweit bekommen haben, weil alles immer ins Französische wieder übersetzen, das ist ein bisschen anstrengend. Aber inzwischen gibt es auch ein englischsprachiges Teil und da kann man entsprechend dran teilnehmen. Ja, dann würde ich sagen, gibt's Fragen?
Danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, Du hattest ja gezeigt mit dem, ja, wo du bei dem Fahrradfahrer und dann durch die Bilder geklickt hast. Was passiert, wenn mehrere Leute die gleiche Strecke abgefahren sind? Sehe ich immer nur, also kann ich nur durch die Bilder weiterklicken, die diese Person gefahren ist, oder kann ich auch bei Abbiegungen eine andere Richtung nehmen? Wie ist das umgesetzt?
Also du kannst in dieser Serie, also was du immer siehst auf diesen Weiter, ist immer deine Serie, also die jemand hochgeladen hat. Du siehst aber auch gleichzeitig alle anderen Serien. Also an beliebten, sag ich mal, wenn da drei Leute herfahren, siehst du drei Linien. Was es halt gibt, ist ein Filter. Also du kannst sagen, zeig mir nur jetzt von einer Person, also von dir oder von jemand anders an, die alle Fotos, oder vor allem im Zeitraum. Also du willst ja eigentlich die alten Fotos nicht sehen, die 10 Jahre alt sind, und dann filterst du die daraus, ja. Aber direkt wechseln kannst du so nicht. Du müsstest halt über die Karte einfach zur anderen Sequenz gehen.
Ja, danke. Das gute alte Thema Datenschutz, wie regelt ihr das? Ich weiß auch gar nicht, wie die Regeln sind. Also man fährt ja irgendwo lang und fotografiert Leute. Das Verpixeln der Gesichter funktioniert wahrscheinlich automatisch, nehme ich mal an.
Genau. Also das ist dieser Service, den ich da benutze. Also Gesichter, Kennzeichen werden geblurrt. Genau.
Und wenn ich jetzt eine Instanz bereitstelle, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Server habe, wo noch Platz ist, ist dann sichergestellt, dass das, ich sag mal, auch rechtlich einwandfrei ist? Sehe ich das richtig, wenn ich mich dazu entscheide, die Instanz zu löschen, kann das auch sein, dass die Daten dann wirklich weg sind, also aus diesem Kreis, ne? Also es gibt keine Redundanz.
Ja. Also zum rechtlichen Teil, die Franzosen denken, sie haben das gecheckt. Die haben auch entsprechend so AGBs, die du unterzeichnen oder die du abzeichnen musst. Wie es in Deutschland ist, ist nicht ganz klar. Also da haben wir noch keine rechtliche Aussage. Wir orientieren uns so ein bisschen halt an Google und die ganzen anderen, was die dürfen. Wir jetzt aus der Community sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken, was passiert. Ja. Was wir machen können ist, wenn sich jemand beschwert, dann können wir Bereiche sperren. Ja, das ist so ähnlich wie, also ich würde dann einfach die Fotos löschen, die da dieses Haus oder so betreffen, und dann sagen, hier, da kann man auch keine neuen Fotos machen oder so. Ansonsten ist es rechtlich halt so gesehen, es gibt keine Gesetze oder so, die das verbieten, sondern was damals passiert ist, mehrere Konzerne haben sich mit den Datenschutzbeauftragten oder getroffen und die haben irgendwelche Regelungen vereinbart. Eine Regelung ist, was die machen müssen, sie müssen vorher ankündigen, wenn sie Fotos machen. Das heißt, es gibt irgendwo eine Webseite, irgendwo im Internet, wo steht, Apple zum Beispiel fährt jetzt zwischen Mai, Juni und August hier wieder in Dortmund, macht Fotos. Natürlich müssen die alles kennzeichnen und sie müssen eine E-Mail-Adresse angeben, wo du dich melden kannst, wenn du dein Haus nicht mehr drauf haben willst, im Nachhinein. Du kannst es auch im Vorhinein sagen bei denen. Und sie haben vereinbart, dass man das auch schriftlich machen kann. Also mit Post so, also Briefe schreiben und so weiter. Genau. Aber wie das jetzt bei uns ist, ist gar nicht so geklärt. Weil es gab noch... ist noch keiner verklagt worden, wir hatten noch wirklich keinen Kontakt dazu. Genau, zum zweiten Teil der Frage, es gibt keine Sicherheiten, also du bist für deine Instanz selbst verantwortlich und musst halt selber sehen, dass die Sachen da drin sind. Also irgendein Server, der die quasi nochmal speichert, haben wir gerade nicht.
Kannst du in einem Satz sagen, was ich nicht machen darf? Also Munitionslagerplätze zum Beispiel von der Bundeswehr kartografieren oder Flughäfen, wo man sich Abstand halten?
Ja, da ist es eigentlich das normale Panoramarecht in Deutschland. Also da orientieren wir uns dran. Also du darfst alles, was von öffentlichem Grund darfst du alles fotografieren, außer es gibt einige Bereiche, da ist selbst das Erstellen von Fotos nicht erlaubt. Das sind meistens Militärsachen. Du darfst natürlich nicht im Flughafen gehen oder eigentlich auch nicht im Bahnhof, weil das ja Privatgrund ist. Da müsstest du eine Genehmigung von der Bahn, kannst du anfragen. Vielleicht kriegst du die, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Fotos daher. Genau, also das ist normale Panoramafreiheit. Also daran orientieren wir uns. Wobei, meistens darfst du Fotos machen, erst das Veröffentlichen ist das Problem. Ne? Genau, aber zurzeit, also wir fahren jetzt noch wir machen es öffentlich. Es gab mal die Überlegung, dass wir sagen, wir sind einfach ein geschlossener Kreis, dann sind wir nicht mehr öffentlich und haben viele Probleme nicht mehr. Also zum Beispiel wie die Stadt. Die Stadt Dortmund, die macht ja auch Befahrung, die hat auch Street-View-Bilder. Die sind aber nur für die Behörde oder für Mitarbeiter halt intern stehen die zur Verfügung. Das war auch so ein Grund, was mich einfach ärgert. Wir haben eigentlich Bilder hier aus Dortmund, aber wir kommen da nicht dran. Ne? Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören.